Schön, gell?
Ja.
Und das war das, was Sebastian neulich in der Folge nicht haben wollte. Und dabei hätte ich echt schwören können, dass der sich auf Elias Siem aus Star Trek The Motion Picture stürzen wird.
Ich finde, das muss er erklären, aus Gründen.
Nee, er wollte ja das Schönste, das Beste aus Star Trek 5 und das kann man auch wiederum verstehen.
Ja.
Weil Star Trek 5 nicht so viel Gutes zu bieten hat. Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Wir sitzen heute hier wunderschön im Park. Falls ihr gerade eben Geräusche gehört habt, dann waren das eine Familie mit Kinderwagen und Rollerblades. Ihr könnt auch gerne raten, was hier noch so für Geräusche sind. Ich bin Felo und da ist Ture.
Hallo. Ich habe heute Vormittag ein paar Mädels gesehen, die haben sich Rollerblades geteilt.
Geteilt?
Ja, eins hatte einen rechten an und das andere hatte einen linken an. Und an den jeweils anderen Fuß halt nichts. Aber damit sind sie ja auch wesentlich schneller vorangekommen, als wenn sie gar nichts zum Rollen drunter gehabt hätten.
Ja, ja. So gesehen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob die sich irgendwie in der Mitte festgehalten haben.
Nee, die haben sich also quasi benutzt wie so Skateboard, so mit dem einen Fuß abgestoßen und dann mit dem anderen vorwärts gerollt.
Da braucht man aber auch schon ein bisschen akrobatisches Geschick dazu. Ja. Ich würde da, glaube ich, innerhalb von einer Sekunde auf die Fresse fliegen.
Sah auch, aber es sah sehr, wie es bei jeder guten Akrobatik aussah, sah es sehr locker leicht aus.
Ich habe heute was auf dem Weg hierher was gesehen, da hätte ich quietschen können. Vor mir auf dem Fahrrad war eine hübsche junge Frau. Normalerweise schaue ich dann auf die hübsche junge Frau. Aber während ich da so hinter ihr an der Ampel stand, in sinnierenden Betrachtungen, schaut aus dem Fahrradkorb hinten plötzlich ein winzig kleiner Rauhaardackel raus, blinzelt in die Sonne, schaut mich an. Boah, ich bin da hingeschmolzen. Ich glaube, das ist auch kein gutes Zeichen. Ich glaube, man wird alt, wenn man eine hübsche Frau sieht und für den Hund schwärmt.
Vielleicht,
aber es ist mal einfach nur so drollig, dieser Hund. Oh, der war so süß. Wir haben Post bekommen, ein Paket und das werde ich jetzt mal hier öffnen.
Also Paketpost.
Paketpost, wo habe ich denn die, da ist die Schere und da ist das Paket und das Ding ist groß. Ture, film das mal.
Oh, ob das mein Handy überfordert, ich weiß.
Was nimmst du meins?
Ich habe das noch nie gemacht. Geht denn das? Foto.
Die Kamera.
Video.
Genau.
Video und jetzt.
Kannst du auch einfach meins nehmen, dann kann ich das. Das so.
So, ich glaube, ich filme jetzt.
Okay, dann.
Eine wahre Premiere so. Mit diesem Handy.
Es ist groß und es ist braun und ich decke mal die Adresse ab. Da ist sogar schön ein Data sein Hals aufgeklebt drauf.
Ja, ja.
So, jetzt muss ich das aufkriegen. Dazu habe ich eine viel zu große Schere mitgenommen, aber ich habe keine kleinere gefunden. Das ist überhaupt die Krux, wenn man nicht mehr online aufnimmt, man schleppt viel zu viel Gepäck in der Gegend mit sich rum. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber dafür sitzen wir jetzt auch im Park und das ist schön.
So. Abstand.
Es knistert und knastert und das Geschenk ist von unserer Hörerin Almut und zwar aus Hausen über Würzburg. Würzburg! Mein altes Revier, 7 Jahre da gelebt.
Es gibt Orte, die über einen anderen Ort im Namen tragen. Bitte?
7 Jahre Regelstudienzeit habe ich da gelebt.
Regelstudienzeit, was ist das? Das kenne ich.
So.
Ah, ein Päckchen, ein Päckchen.
Noch ein Paket, gut verpackt und verschnürt. Nein, verklebt.
Mal.
Ich krieg das jetzt hier auf.
Oh, das muss ich zensieren.
Was? Ach so.
Ja.
Ja, kann man nichts machen.
Das Lächeln des Bösen.
Das Lächeln des Bösen, das ist gut. So. Na, jetzt geh auf. Das habe ich noch nicht geschafft. So, jetzt ist die Schere runter. Fallen und ich komme hier wahrscheinlich die ganze Zeit schon an das Mikro ran. Das ist alles suboptimal. Liebe Hörer, verzeiht mir, wenn es mehr knarzt und kracht und knistert, als das sollte. Da ist Papier drin
und ein
Sachen. Papier zum Polstern.
Und ein Brief.
Und was ist das hier? Oh, etwas Rundes. Etwas
du hast
Rundes.
Den Brief mit weggeschmissen.
Ich habe den
daneben.
Ah! Genau. Lieber Felix, lieber Data sein Hals, liebe Data sein Hals Podcaster. Ture, das bist du. Ich möchte euch gerne eurer Lakritz statt Sterne bitte oder Lakritz und Sterne bitte oder Hauptsache Lakritz bitte nachkommen und wollte nur die Hitzewelle abwarten, bis ich euch dieses Päckchen zukommen lasse. Hoffentlich seid ihr noch nicht schon kiloweise mit dieser Leckerei beworfen worden, sodass ihr nie wieder im Leben Lakritz essen möchtet.
Das wird nicht passieren.
Das will ich auch. Ich danke euch für die vergnüglichen Stunden und lasst es euch schmecken. Meinetwegen dürft ihr beim Podcasten auch schmatzen. Liebe Grüße, eure Data Sein Hals Podcast-Hörerin Almut. Liebe Almut, vielen, vielen, vielen Dank. Und da ist jetzt tatsächlich, oh, toll.
Smileys.
Red Band Lakritz Smile, Markennennung, keine
hier.
Werbung. Und obendrauf auch wieder schön mit Data Sein Hals. Und das machen wir jetzt direkt auf.
Siehste, so albern war meine Frage gar nicht, ob wir ein Kamerakind heute brauchen.
Ob man was?
Ob wir ein Kamerakind brauchen.
Ja.
Ja.
Ja, wir hätten heute ein Kamerakind gebrauchen können, aber
bei der Diskussion
jetzt und jetzt
wann und wo wir aufnehmen,
ein Lakritz-Smiley. Ich denke mir jetzt den ersten.
Ja.
Hör ich mal auf den Mund und wir reichen hier rüber.
Dann stellen wir einfach mal
in die Welt. Du darfst sowieso mehr Lakritz essen als ich.
Ach, du hast dann, du kriegst dann.
Und wegen Blutdruck. Aber ich genieße den dafür jetzt.
Gott sei Dank habe ich keinen Blutdruck.
Gott, das klingt. Die Dinger sind so massiv und riesig.
Ach du Scheiße.
Es wird richtig lange dauern, bis ich da wieder normal reden kann.
Ich glaube, der hat zwischendurch nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht, ab wann nicht. Deswegen filme ich jetzt einfach nochmal die Lakritze. Jetzt hat er wieder aufgehört. Jetzt verstehe ich es. Hardware-Tasten, ich habe Hardware-Tasten. Also Lakritz. Lakritz. Branding.
Oh, tausend Dank, echt. Oh, lecker.
Und ein liebevolles Paket. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint.
Das so, bevor das Ganze hier in nicht verständliches Schmatzen.
Ne? Also, so, ja.
Versuche ich mal runterzuspülen. Zum Wohl. Prosit.
Ah, ich bin der Meinung, dass Lakritz erst richtig gut wird, wenn es alt ist. Ich hole ja Gummibärchen zum Beispiel auch immer von ganz hinten.
Ne, Gummibärchen hole ich mir prinzipiell weder von hinten noch von vorne.
Gummibärchen sind diese Dinger, wovon ich aus meiner Kindheit glaube, ich würde sie mögen. Also mein Kindheitshirn glaubt das, bis das Erwachsenen-Geschmackssystem die abbekommt.
Das ist auch so ähnlich, nur mein Gehirn hat das irgendwann gelernt.
Weiß noch nicht.
Dass mir von Gummibärchen schlecht wird.
Das ist bei Lakritz ein bisschen besser.
Lakritz mag ich einfach immer noch. Ich sollte es nur mit Vorsicht genießen. Ich glaube, ich werde jetzt auch erst nach der Aufnahme das nächste. Vielleicht machst du mal einen Deckel drauf, sonst gehen da Tiere rein.
Ja, Gott, schmitzenhafte Tiere sind.
So. Heute ist Star Trek wieder mal dran. Wir haben übrigens vor, ein bisschen zu unserem alten Schema zurückzufinden. Abwechselnd eine Star Trek und eine Nicht-Star Trek-Folge zu besprechen. Jetzt war zwar die letzte, die Hausmeisterei mit Sebastian, und da ging es auch um Star Trek.
Das wäre ja auch, also wäre eine Aufnahme mit Sebastian möglich gewesen, wo es dann doch nicht auf Star Trek hinausläuft?
Ich glaube, wir haben das beim Zyklotrop schon geschafft damals.
Das aber, stimmt, aber das war ein sehr festes Thema. Diesmal war es ja mehr offen.
Auf jeden Fall fangen wir jetzt heute damit an. Heute eine Star Trek-Folge, die nächste wird wieder undreckig.
Undreckig?
Ja.
Clean.
Man könnte auch das Wort sternflottig benutzen, aber irgendwas hindert mich daran.
Starfleetig.
Ja.
Das klingt scheiße.
Nee, ich will dreckig.
Dreckig. Star-dreckig.
Es wird dreckig heute.
So. Wenn Han Solo in der Sternenflotte wäre.
Wir reden heute über. Also, wir reden wahrscheinlich über, denn eigentlich sitzen wir jetzt hier mehr oder weniger ohne große Vorbereitung zu einer kleinen Laberfolge im Park, aber haben uns tatsächlich ein bisschen Themen ausgedacht. Die verlorenen Leben der Star Trek-Helden. Die verlorenen Leben von McCoy und Spock.
Oder was treiben sie, wenn die Kamera aus ist?
Ganz genau. Oder was treiben ihre liebsten und nächsten Angehörigen, wenn die Kamera aus ist? Moment, ich habe gerade was im Mund, muss ich wegkriegen.
Eigentlich sieht man mal von Sarek ab, also auf Spocks Seite. Mhm. Auf McCoys Seite ist die Kamera eigentlich immer aus bei seinen Angehörigen.
Naja.
Gibt's da was?
Nee, stimmt. Die Angehörigen von Spock sieht man auch ohne Spock. Von McCoy kriegt man zwar über die Familie so einiges mit. Der Vater, der im Sterben lag und dass er verheiratet war und eine Tochter hat, das kriegt man zum Teil auch nur erzählt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber stimmt, ohne dass McCoy dabei ist, sieht man die nicht. Sarek dagegen kriegst du ja inflationär
oft. Man könnte sagen, McCoy spricht über seine Familie. Spock gar nicht, aber ständig hüpft jemand vor der Kamera rum.
Und Spock hat eine.
Ja, und Spock hat eine.
Und die Frage ist heute, hat Spock unter Umständen eine größere Familie, als er annimmt? Und wenn ja, was würde das bedeuten? Und was hat eigentlich McCoy so in den Jahren gemacht zwischen der Serie und dem ersten Kinofilm?
Wie viele Jahre sind das eigentlich?
Das ist eine gute Frage, das hätte man vorbereiten müssen.
Ich würde jetzt Tanja hat die, glaube ich, auf Twitter schon mal beantwortet.
Ja, Mist. Ja. Jetzt haben wir sie hier nicht dabei. So, das macht die Offline-Situation, wir können auch nicht fragen. Womit fangen wir an, mit McCoy oder mit Spock?
Mac Spock. Fang du mal an mit deinem
Okay, ja. Dann fange ich mal mit meinem Spock-Thema an. Etwas, was mich schon ewig beschäftigt, ist keine... Ja, siehst du, auf dem Boden sitzen, da schläft der Fuß ein.
Früher konnte ich da stundenlang so machen.
Und heute Minuten.
Tage. Ja, oh, so ist besser.
Es gibt ja diese alte Theorie, dass dass nach Star Trek 3, beziehungsweise am Anfang von Star Trek 4, Lieutenant Savick, die auf Vulkan zurückgeblieben ist und nicht mit den anderen, mit der Bounty, dem gekaperten Klingonenschiff, zur Erde zurückfliegt, was ja ganz praktisch gewesen wäre, wenn sie es getan hätte. Einfach für den Prozess zum Aussagen. Aber sie ist ja aus Gründen auf Vulkan zurückgeblieben.
Ich glaube, es liegt ja mehr an Kirsty Alley. Egal.
An der sowieso nicht. Ja. Die war ja zu der Zeit schon längst nicht mehr Sarek. Ja. Das war Robin...
Gut.
Robin? Scheiße. Ich nicht mal so weit vorbereitet, dass ich den Namen der Schauspieler...
Ich habe mir noch nicht mal Star Trek 3 oder 4 angeschaut. Obwohl Star Trek 3 war mir jetzt dran gewesen.
Ja, ich habe die neulich mal gesehen. Weil Sebastian und Simon haben diese netten, schönen Audiokommentare gemacht. Und da habe ich... Ich glaube, Star Trek 3 habe ich verpasst, aber Star Trek 2 und 4, die habe ich mir extra nochmal angeschaut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die kann man auch noch auf Trek am Dienstag nachhören. Das heißt, man schaut sich den Film an und schaltet sich dazu den Audiokommentar von Trek am Dienstag ein. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich echt nur empfehlen. Aber da kam dann auch diese alte Legende auf, Lieutenant Savick wäre schwanger gewesen, als sie auf Vulkan zurückgeblieben ist. Schwanger von Spock, und zwar dem katralosen, jungen Spock, mit dem sie in Star Trek 3 auf dem Genesis-Planeten, wie hieß das? Umox, nein, Umox gehabt hat. Doch, nee, Umox ist Ferengi. Wie hieß denn das auf Ponfar hatte? Nee, er hatte Ponfar und sie hatte Fingersex mit ihm. Also das, was man gesehen hat.
Meinst du? Snoo-Snoo meinst du?
Sie hatte Snoo-Snoo. Ja. Sie hatte Snoo-Snoo mit dem jungen Spock und die Legende besagt, sie wäre schwanger gewesen, als sie da zurückgeblieben ist.
Ah ja, ich erinnere mich, dass da diese, das war die Stirb- oder Beischlafsituation für Spock.
Ja, genau. Ja. Genau.
Ich bin mir nicht sicher, ob das evolutionär wirklich so eine
gute Idee ist. Ja. Nee, das ist evolutionär eindeutig eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Das
also,
ist eher
was ich kenne, was Tiere öfters mal machen, ist halt Beischlaf und Stirb.
Ja, aber nicht Beischlaf oder Stirb. Beischlaf und Stirb kann durchaus bei einer entsprechenden Population, sodass die Männchen keinen Seltenheitswert haben, durchaus von Sinn und Nutzen sein. Aber Beischlaf oder Stirb dürfte ganz schnell dazu führen, dass die Spezies ausgerottet ist.
Wenn du jedes Jahr wieder eine neue erwachsene Generation hast, dann...
Ja, eben. Also wie gesagt, sowas wäre bei einer vergleichsweise niedrigen Population mit langen Geburtszeiten und Schwangerschaftszeiten wäre das... eher schwierig, aber bei Insekten zum Beispiel, da ist das, glaube ich, recht häufig so.
Und so ein Vulkanier braucht ja auch ein paar Jahre. Also bis er geschlechtsreif ist.
Ja.
Das ist ja alles.
Und wer weiß, wie lange so ein Kind, wie lange so eine Vulkanierin braucht, um das Kind zu kriegen, wie lange die austrägt, wie lange sie schwanger ist. Denn jetzt kommt nämlich die Frage, was wäre, wenn das stimmt? Also der Gedanke ist ja nicht von mir, der ist nicht neu, aber ich habe mir dann überlegt, wenn jetzt Lieutenant Savick tatsächlich schwanger gewesen wäre, es wäre durchaus möglich gewesen, man hat zwar keinen schwangeren Bauch gesehen, aber erstmal weiß man nicht, wie lange sie auf Vulkan waren, zweitens weiß man nicht, wie lange Vulkanierinnen brauchen, bis wie lange überhaupt so eine Schwangerschaft dauert und wie lange es braucht, bis man den Bauch sieht. Das ist ja bei Menschen auch nicht anders.
Vielleicht legen die auch Eier.
Ha.
Ich glaube, also in dem Fall wäre...
Die Geburt von Spock in Star Trek 5 gesehen.
Und ja, nee, das glaube ich auch nicht. Das ist,
das sah nicht nach einem aus dem Ei geschlüpft aus.
Ich würde es sehr wundern, wenn Menschen und Vulkanier kompatibel wären sexuell, was sie ja offensichtlich sind, sonst gäbe es keinen Spock. Und dann einer von beiden Eier liegen würde, dann wären die zu weit auseinander.
Das wäre tatsächlich, ich glaube, das wäre nicht möglich, dann Nachwuchs zu zeugen. Vielleicht wär Sex möglich, aber Fortpflanzung dürfte... Ja klar, das Wort Hühnerficker kommt ja auch schließlich nicht von ungefähr, aber das Wort Hühnernachwuchszeuger ist in der Landwirtschaft dann für den Hähnen vorbehalten, falls es das überhaupt gibt. Nein, also meine Frage geht dahin. Sie ist etwas komplexer. Wenn Savick schwanger von Spock war, erstens wusste das Spock, zweitens wusste er das vielleicht nicht. Was für Konsequenzen ergeben sich überhaupt daraus, sowohl aus dem Umstand, dass sie schwanger war, dass sie vielleicht ein Kind von Spock hatte, oder auch aus dem Umstand heraus, dass er es vielleicht wusste oder auch, dass er es nicht wusste. Konsequenzen persönlicher Art für Savick, Spock, das ungeborene Kind, politischer Art vielleicht für die Gesellschaft auf Vulkan oder der Föderation oder auch Konsequenzen erzählerischer Art für die ganze Star Trek-Geschichte, die sich ja weiterentwickelt hat, weil Spock ist ja noch öfter aufgetreten.
Also was mich als erstes im Kopf ploppt, ist, war das überhaupt Spock? Der katralose Spock?
Aha.
Also der ist ja genetisch identisch, weil der ist ja aus der Leiche Spock entstanden. Das wissen wir ja. Aber genetisch identisch ist ja nicht persönlich identisch. Aha. Er ist ja erst wieder zu Spock geworden, indem man quasi, und jetzt, mein Gott, Star Trek ist manchmal doch ganz schön Hardcore-ESO, indem man quasi sein Katra, was ja hier tatsächlich eigentlich meiner Meinung nach als Seele fungiert, in die reingestopft hat wieder.
Ja, das ist nämlich ein guter Punkt. Also als ich gesagt habe, weiß Spock es oder weiß es nicht, spielt das auch ein bisschen mit. Lieutenant Savick könnte es ihm zum Beispiel verheimlicht haben erstmal. Einfach aus Gründen der Diskretion. Sie ist ja Vulkanierin. Vulkanier reden nicht gerne über Sex. Das ist ja bekannt.
Ja.
Andererseits haben wir in Star Trek 3 gesehen, dass sie ziemlich offenherzig darüber das Ponfar geredet hat, was andere nicht machen. Vielleicht liegt das daran, dass sie tatsächlich halb Romulanerin ist.
Vielleicht ist das auch kulturbedingt. Also vielleicht kommt Spock halt aus einer Familie oder einer Ecke der Welt oder halt auch einer philosophischen Schule, die nicht gern drüber spricht. Aber Savick ist nicht so, doch. Die kommt halt mehr aus so einer...
etwas freieren, freigeistigeren.
Genau, so zu
sollte es das geben.
Vulkanier-Hippies.
Ja. Oder sie ist tatsächlich als Halb-Romulanerin, die sie tatsächlich laut Kanon ist. Ich weiß nicht, wie genau das aussieht. Also so genau, so tief bin ich jetzt nicht drin, ob das irgendwo mal A- oder B-Kanon-mäßig erklärt wird, wie das genau zustande kam. Aber vielleicht hat sie ja irgendwie auch ein Stück romulanische Erziehung mit und ist daher etwas freier im Umgang. Hat aber auch dann eher Zugang zu ihren Gefühlen und wollte Spock vielleicht schonen.
Ja,
weil der ja gerade auch eine ziemliche Menge durchgemacht hat und dachte, okay, das muss der jetzt nicht auch noch haben, das kann ich ihm später vielleicht noch sagen. Und hat ihm das einfach nicht gesagt. Das ist das eine. Das andere ist aber, sie könnte es ihm gesagt haben und Spock, weil der mit seiner emotionalen Entwicklung ja noch nicht so weit war.
Hat ihr gesagt, hier hast du, lass wegmachen, ich bezahle das auch.
Das wäre das eine. Ja. Ich meine, er sieht ja diesen Abschied. Wie sehen Sie sich verabschieden? Das ist etwas kurz gefasst, wenn sie sich von Kirk verabschiedet. Das ist schon etwas ungeschickt. Ach ja, ich wollte noch mit Ihnen über Ihren toten Sohn reden. Und Kirk wirkt irgendwie so, ach ja, ja, ist okay. Und von Spock ist das ein sehr, sehr kühler Abschied. Das kann natürlich Vulkanier sein.
Wollte gerade sagen, ein vulkanischer Abschied.
Aber es wirkt schon wirklich sehr kurz gefasst dafür, dass die eigentlich eine Geschichte miteinander haben. Und jetzt kann es natürlich sein, Spock, der, sie hat es ihm gesagt, in der Annahme, der wird sich wie der anständige Kerl verhalten, den sie vorher kannte, also vor Star Trek 2. Und er hat ihr gesagt, nee, lass Mac machen, das ist nicht von mir. Oder das ist ein Kind, das ohne Katra gezeugt wurde, das kommt Katra-mäßig behindert zur Welt.
Vielleicht hat das nur ein halbes Katra dann.
Ja, vielleicht ist es behindert. Vielleicht ist es aber, oder vielleicht wird von den Vulkaniern dann erwartet, dass so ein Kind mit einer Behinderung aufwächst oder dass das dann weggemacht werden muss.
Wir haben ja auch schon festgestellt, dass Vulkanier, was sowas angeht, aus unserer Sicht durchaus sehr rückständige und harte gesellschaftliche Anforderungen haben. Ich bleibe immer noch auf den Gedanken hängen, dass es gar nicht Spock war. Mhm.
Weil wir nicht drauf hinkommen, ja.
Weil, haben wir dann vielleicht auch eine versteckte Tuvix-Situation hier? Dass quasi dieser katralose Spock hätte sich vielleicht zu einer Persönlichkeit entwickeln können, aber ihm wurde jegliche Chance genommen, weil der alte Spock da wieder reingestopft wurde.
Ich glaube nicht, dass der eine Möglichkeit gehabt hätte, weil das ja, man hat gemerkt, der war wie ein Tier.
Der war einfach nur hohl.
Der war hohl, der hatte keine Intelligenz.
Okay.
Und ich hätte jetzt eher, es wäre jetzt eher wahrscheinlich, dass das Spock ihr, nachdem sie ihm das sagt, in kühler Logik sagt, das ist nicht mein Kind, du hast das nicht mit mir gemacht, sondern nur mit meiner katralosen Hülle. Ja. Ich mit der hast du dieses Kind gezeugt. Mein Katra war aber zu der Zeit noch in McCoy und der war an dem Vorgang ja wohl nicht beteiligt. Zumindest nicht, als ich in McCoy steckte. Und an was anderes kann ich mich nicht erinnern. Ja. Und daher ist es nicht mein Kind logischerweise und ich erkenne es nicht an und fühle mich auch nicht verantwortlich. Als Vulkanierin wird sie das dann akzeptiert haben, aber als Halb-Romulanerin möglicherweise sehr tiefe Ressentiments gegen ihn dann.
Weißt du, was auch sein kann? Dass Spock gar nicht mehr zeugungsfähig war. Weil dieser Spock ist ja aus dem Genmaterial des an Überdosis Strahlen verstorbenen Spock entstanden.
Ja, aber macht jetzt den ganzen Aufbau zunichte.
Ich weiß, es ist nur eine Möglichkeit. Also, dass es gar nicht passiert ist, weil Spock ja vollkommen verstrahlt wurde und dieser verstrahlte Matsch dann als Grundlage für den neuen Spock entstanden ist und der ist gar nicht zeugungsfähig.
Ja, aber damit, es kann natürlich sein, aber damit wäre. Das muss ich ausschließen
ja, natürlich. Weil die ganze Annahme dann gar nicht funktioniert.
Was kreischt denn hier rum?
Ein Kind. Da,
diese Leute haben sich auch fortgepflanzt.
Natürlich.
Und diese Kinder schreien, haben die kein Katra. Das hat nichts Menschenähnliches an sich, diese Geräusche.
Ja, das hat ja auch einen sirenenförmigen, farbigen Paratelm auf. Ja. Da muss es Hui-Hui machen.
Ja, aber ich meine, es wäre ja möglich.
Ja.
Spock hat ihr zu verstehen gegeben, nein, das ist nicht mein Kind und schickt sie weg. Und sie ist sauer und zeigt ihm das nicht, beschließt dann vielleicht auch in dem Moment, vielleicht war sie sich auch nicht sicher, ob sie vielleicht doch noch mit zur Erde und sagt, nein, ich bleibe hier auf Vulkan, ihr könnt mich mal. Und man könnte jetzt weiterspinnen, was macht sie? Sie erkennt auf Vulkan, das Kind hat keine Zukunft, weil die Vulkanier das ablehnen werden. Weil das ist ein illegitimes Kind, nicht unehrlich, sondern katralos. Dem Kind wird ein Ausgestoßensein vielleicht bevorstehen, dass es nie Teil der Gesellschaft wird oder noch Schlimmeres, es wird operiert oder euthanasiert oder was nicht was werden. Und jetzt mal angenommen, sie hat tatsächlich romulanische Wurzeln, die über die Herkunft hinausgehen, sondern fühlt sich tatsächlich zu den Romulanern auch irgendwo noch familiär hingezogen. Sie nimmt das Kind, flieht, denn wir sehen ja nie wieder was von ihr. Ja. Sie hätte ja auch in Star Trek 6 nochmal auftauchen können. Diese Lieutenant Valeris oder Fähnrich, ich weiß nicht, aber das hätte eigentlich auch Sarek sein können.
Sarek als Verräterin.
Ja.
Und ja, weil sie auch noch immer noch piefig ist, wie mit ihr umgegangen wurde und ihrem Kind.
Ja.
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 Motivation.
Genau.
Plötzlich haben wir eine Motivation, was Valeris nicht so richtig hatte.
Und Valeris hatte gar keine. Ja. Und da hätten wir eine.
Ja.
Und jetzt stell dir vor, sie wäre mit dem Kind Richtung Romulus aufgebrochen.
Oh, romulanische Verbindungen zu haben, ist auch durchaus eine Motivation, weil Romulus kann eine.
Eben.
Ist es doch besser, wenn die die Klingonen abkacken.
Ja.
Ja.
Genau, sie wäre eine romulanische Doppelagentin ja. geworden. Die wäre umgedreht worden. Da wäre so viel möglich gewesen. Oder noch was anderes. Ja. Vielleicht wären die Romulaner noch schlimmer mit ihr oder dem Kind umgegangen. Oder es wäre ja unterwegs irgendwas Schlimmes passiert. Es kann sein, dass sie tot ist, dass das Kind tot ist, dass sie in Gefangenschaft lebt. Irgendwas. Und Spock, der am Ende von Star Trek 4 ja wieder zu seinen Gefühlen zurückgefunden hat, beschließt, ich bereut, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat, ja. sucht sie, findet sie nicht und findet sie Jahre später heraus, was mit ihr und dem Kind Schlimmes passiert ist, was immer das war. Und muss dann mit der Schuld leben. Und dann hätten wir in Star Trek 5 nämlich einen viel, viel besseren, tiefen Schmerz als diesen blöden, halbmenschgeborenen Schmerz, den wir da von...
Der zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich, wie soll ich es austragen, also, hart drauf rumgeritten wurde.
Ja, vor allem lange vorbei war. Das hat ja Spock hinter sich gebracht eigentlich zu dem Zeitpunkt. Aber das wäre ein Schmerz gewesen, der wäre frisch gewesen und der wäre viel schlimmer. Und das fände ich, wäre die Konsequenz gewesen, die erzählerisch mir wirklich noch am besten gefallen hätte.
Aber das traue ich. Star Trek 5, es gibt Gründe, warum es so ist, wie es ist.
Ja, aber ich finde, das hätte aus der Schwangerschaft kommen können.
Ja.
Die hätten das auserzählen können. Sie hätten so viel mit Sarek auch in Star Trek 4 auch ohne Schwangerschaft machen können. Haben es einfach nicht gemacht. Die hätte
vor allem, es hätte ja auch gepasst. Also dieses Bogending haben sie ja schon längst durchgezogen. Also ich glaube, mit Star Trek 5 war es vorbei, dieser längere Erzählbogen über mehrere Filme. Ne?
Ja.
Aber warum den nicht auch noch auf 5?
Ich hatte den auch immer noch so ein bisschen früher das Gefühl gehabt, dass eigentlich 5 die Weiterführung von 4 war. Einfach, weil ich dachte, sie haben jetzt gerade frisch die Enterprise bekommen und jetzt muss die erstmal repariert werden, dann machen sie Landurlaub. Aber irgendwie... Es wird zwar nicht so richtig gesagt, aber irgendwie wirkt es eher, als ob sie noch mal 5 Jahre unterwegs waren und die Enterprise jetzt repariert werden muss, weil sie sehen auch alle deutlich älter aus.
Und dicker.
Und dicker. Aber Star Trek 5 ist eh ein sehr, sehr eigenartiger
Erzählerisch
Film.
Kann man es auch tatsächlich weglassen. Also 6 bezieht sich ja schon wieder so ein bisschen auf das, was davor passiert ist. Aber erzählerisch würde es keine große Lücke reißen in die ganze Geschichte.
Ja.
Ja.
Ja, das waren so meine Gedanken zum geheimen Leben von Spock, zu seiner unerwähnten möglichen Vaterschaft. Beschäftigt mich tatsächlich, seit ich den Film damals gesehen habe, aber ungefähr so zu der Zeit, habe ich mir da immer wieder drüber Gedanken gemacht. Ich meine, überleg dir auch mal, Ich habe mir überlegt, was wäre da unter Umständen für ein Kind mal rausgekommen, wenn die Sache mit dem Katra tatsächlich nicht nur eine esoterische Spinnerei, sondern tatsächlich echt, wie es ja auch dargestellt wird, dann hätte da unter Umständen tatsächlich ein Kind dabei herauskommen können, das in irgendeiner Weise besonders ist. Bewusstseinsbehindert oder vielleicht auch tatsächlich geistig behindert, denn der Katra-lose Spock hat ja keine merkenswerten geistigen Kapazitäten.
Ich glaube tatsächlich für einen Vulkanier ist, oder auch für einen Mensch, ist eigentlich ein nicht funktionierendes Bewusstsein eine geistige Behinderung.
Ja.
Ja, weil das ist ja, schon wichtige Funktionen für uns. Wie zum Beispiel sich streiten können über sinnlose Themen. Podcasten über sinnlose Themen. Dazu brauchst du ein Bewusstsein.
Dazu braucht man ein Katra. Ja. So ist es einfach.
Ja. Oh. Also ich finde das ja schon spannend, weil das hat ja riesige Auswirkungen für den Charakter Spock.
Ja.
Also was das jetzt für einer ist am Ende.
Ja, ich meine, wir kriegen den später immer wieder gezeigt in Next Generation und bei J.J. Abrams. Der taucht immer wieder auf und seine Geschichte wird immer so ein bisschen weiter erzählt. Man hätte da wirklich was draus machen können. Der hat ja tatsächlich in den Romanen hat der einen Sohn.
Ja.
Das ist dann B-Kanon, da hat er einen Sohn mit der Frau aus der Vergangenheit. Diese Folge, wo sie in diese Eiszeit zurückgebracht werden, Spock und McCoy. Der Sohn der Vergangenheit, heißt der Roman, glaube ich, aber Son of Yesterday, um den Dreh rum. Ich kann mich irren, aber ungefähr müsste der Titel stimmen. Und der wächst da in dieser Eiswüste auf und Spock holt den irgendwann zu sich, mehr durch Zufall, dass er davon erfährt oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Umstände sind. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und Spock und ein Sohn, der Vulkanier ist oder zumindest so stark vulkanische Gene hat, dass das Vulkanische in ihm schon sehr dominant ist, ähnlich wie halt auch in Spock. Aber nicht vulkanisch aufgezogen ist, also die ganzen vulkanischen Disziplinen nicht gelernt hat.
Die genau umgekehrte Frage stellt ja Discovery. Was wäre, wenn ein Mensch vulkanisch aufgezogen wurde? Mhm. Und ich muss sagen, auch gegen der Diskussion finden die durchaus eine interessante Antwort. Ein Mensch, der emotional unreif ist und nicht mit seinen menschlichen Emotionen umgehen kann.
Ja.
Ja. Vielleicht würden wir dieselbe Antwort mit einem Vulkanier finden.
Ja, stimmt.
Ja. Das war ja ist in den Vorhinein eine große Diskussion gewesen, warum geht die so ab, warum ist die so emotional, die ist ja vulkanisch aufgewachsen, die müsste ja ihre Emotionen voll unter Kontrolle haben. Und da habe ich gedacht, nee, eben nicht. Sie hat ja nie gelernt, wie ein Mensch mit Emotionen umgeht, mit menschlichen Emotionen, sondern nur, wie ein Vulkanier mit sowas umgeht.
Und sie ist unter Vulkaniern aufgewachsen, ja. Das heißt, sie hat auch nie lernen müssen, also Michael Burnham hat nie lernen müssen, mit den Emotionen anderer umzugehen, auf andere sehr emotionale Wesen zu reagieren, in einem solchen Umfeld zu leben, weil das kannte sie nicht. Und klar, dass sie dann nicht in der Lage ist, ihre Emotionen im Griff zu haben, einfach aus Mangel an Übung. Und weil sie eben nicht die Disziplinen hat, die ein Vulkanier hat, weil wahrscheinlich einfach nicht haben kann, weil viele Dinge einfach genetisch einem Vulkanier eher möglich sind als einem Menschen.
Vulkanier haben auch mehr Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ihre Kindheit ist, aber ich gehe einfach davon aus, dass sie länger ist. Das heißt, sie haben mehr Zeit.
Davon, obwohl, ja.
Ja. Und sie lernen anscheinend schneller.
Wenn wir jetzt nach Spock gehen, Spock ist in der Serie ungefähr so alt wie auch der Schauspieler. Also er dürfte tatsächlich im gleichen Alter wie Nimoy gewesen sein. Und das lässt dann schon eher darauf zurückschließen, dass Vulkanier sich so bis zum Erwachsenenleben ungefähr gleich schnell entwickeln wie Menschen, aber dann später länger leben.
Das ist auch möglich. Andererseits, also diese Schule zum Beispiel, die wir öfters mal sehen, dieses Lernding, wo die im Kreis stehen und einfach nur bombardiert werden mit Informationen, ist für Menschen total ungeeignetes Lernen. Ja. Das ist furchtbar, das ist die Hölle. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch unter vulkanischen Bedingungen, also Erziehungsbedingungen, gut aufwächst. Und andersrum, glaube ich, halt eben auch.
Auch wenn du da so liegst, ist bestimmt bequem, aber dann hast du wahrscheinlich deinen Bart wieder auf dem Mikro.
Andersrum glaube ich halt auch nicht, dass ein Vulkanier unter menschlichen Aufzugsbedingungen gut aufwächst. Dass er da Probleme kriegt, also mit unserem Schulsystem. Und ich kann mir vorstellen, er reagiert wie ein hochbegabtes Kind ähnlich. Unterfordert, gelangweilt, dann ist er noch hochemotional. Er wird ein Problemkind werden.
Ja, das könnte tatsächlich sein. Ich meine, jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass die Sache mit dem fehlenden Katra keine Auswirkungen auf seine Entwicklung hat und da tatsächlich ein ganz normales Kind heranwächst, das aber vielleicht einfach nur von der vulkanischen Gesellschaft abgelehnt wird, also dann schon mal ein Außenseiter-Dasein führt, dann sich wir haben es bei Spock gelernt, die vulkanischen Kinder sehr intolerant und hänseln Spock dafür, dass er halb Mensch ist. Das heißt, der wird es noch schwieriger haben. Der ist ja dann zu einem Viertel Mensch, zu einem Viertel Romulaner. Wenn man das einfach jetzt mal rein mathematisch sieht und hat ein Elternteil hatte keine Katra, der dürfte ich gehe jetzt gerade von einem Sohn aus, das Kind, was auch immer, Junge oder Mädchen, dürfte das sehr schwer in der Gesellschaft haben. Und wenn Savik mit ihm jetzt auf die Erde zieht, ich meine, sie gehört zur Sternflotte, also ist es gut möglich, dass er dann auch auf der Erde vielleicht arbeitet, dann dürfte das genau passieren, was du sagst. Das ist ein hochbegabtes Kind, das sich da auch fremd fühlen wird und sich langweilen wird und andere Probleme dann hat.
Ja, ist doch nicht so einfach alles, ne?
Nee. Ja, ist so schade. Die haben so viele gute Möglichkeiten gehabt und haben die alle verscherzt. Im ersten Film, Decker und Elia, nach dem Ende des Films waren die weg. Und
ich glaube, das war das Ziel. Also die wollten, also das Ursprung war das ja, das Drehbuch, hat er damit angefangen, dass sie eine zweite Serie haben wollten. Hm. Und dass der daraus ein Pilot wird.
Genau.
Das Volk hat, glaube ich, tatsächlich auch eine Gründe, warum sich dieser Film so gestreckt anfühlt. So mit Bildern gepuffert, was ich ja mag. Ich mag die Bilder, mit denen sie es gepuffert haben. Aber man merkt, dass die Story halt nicht für so viel...
Der Film ist storymäßig, finde ich, sehr anstrengend.
Und sehr dünn.
Und von den Charakteren, wie sie agieren, wie Kirk und Spock und alles sich benehmen, es macht wenig Spaß, den Schauspielern zuzuschauen und den Charakteren, wie sie sich benehmen.
Ja.
Aber bildmäßig ist das einfach der schönste Film aus den von den alten. Der ist so allein dieser großartig.
Ich habe ja früher zum Beispiel diese stundenlange, wir kreisen jetzt um das neue Raumschiff rum, gehasst wie die Pest. Ja. Inzwischen denke ich, mein Gott, sie haben endlich das Modell und die Effekte, die sie immer haben wollten, da kann man denen das mal gönnen, so ein bisschen sich selbst zu feiern. Und der stundenlange Flug durch Vichas Wolke, wunderbar.
Das ist einfach schön.
Das finde ich großartig, ja.
Ja. Das ist einfach wunderschön. Ja, dann kommen wir doch zu Star Trek The Motion Picture.
Genau.
Kommen wir zu Dr. McCoy. Was hat Dr. McCoy eigentlich gemacht?
Ja, sein erster Auftreten ist ja tatsächlich, als hätte man ihn direkt aus dem Hippie-Bade-Fällen-Camp geholt. Bärtig, ein riesiges Medaillon um seine Haare, auf seiner haarigen, nackten Brust und dazu eine passende, noch viel größere Gürtelschnalle.
Elvis, weit offene Kragen,
ja, der Hemd. Elvis-Kragen. Ich glaube, der hatte sogar, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, hatte Schlachhose gehabt?
Ich wollte es gerade sagen. Also bild mir ein, es waren so eine Art Schlag-Cargo-Hosen.
Ja.
Aber es kann auch tatsächlich sein, weil ich kenne Fotos von DeForest Kelly aus der Zeit, der hatte dann da auf den Fotos hatte der Schlaghosen an und das hat sich mir so eingebrannt, dass ich ihn da auch gerne mit Schlaghosen sehen will, hier als McCoy mit Bart.
68, nee, später in den 70ern, ne? Kam er wirklich erst raus.
Müsste 1970 oder so gewesen sein.
Ja, dann geht das ja langsam. Schlachhosen.
Aber allein dieser Bart, wie Grizzly Adams. Also wenn dieses Disco-Outfit nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, der Mann aus den Bergen, der hat sich irgendwo in die Rocky Mountains zurückgezogen, lebt da jetzt mit einem Bären zusammen, ist mit einem Trapper befreundet und einem Indianer, der das Leben gerettet hat.
Wer weiß, vielleicht ist das genauso, aber er war gerade eine Dorfdisse, als sie ihn eingesammelt haben.
Das kann natürlich sein.
Hat sich gerade schick gemacht, wollte sich eine Bärenaufgabe. Und dann kommen die da und umbeamen den einfach weg.
Ja, aber...
Ja, also jetzt ganz, also ich glaube, Tanja hat geschrieben, er war in der Zwischenzeit zwischen der Serie und dem Film tatsächlich auf der Suche nach seiner Tochter. Aber so sieht er nicht aus.
Nee.
Den haben sie gerade aus irgendeinem bewusstseinserweiternden Experimentallabor geholt. Irgendwie war der mit einem Schulbus unterwegs.
Ich stelle mir den auch tatsächlich in einer Sekte vor. Ich kann mir den, also es passt nicht so ganz zum Outfit, aber es könnte irgendwie trotzdem passen, dass der in irgendeiner Sekte war, vielleicht selber zum Guru geworden ist. Vielleicht ist das jetzt aber auch tatsächlich einfach die zweite Staffel von Umbrella Academy, die da gerade durchkommt bei mir.
Er hat weder blau noch orange getragen, glaube ich.
Ja.
Beige. Wie jeder da beige getragen.
Sie hat beige getragen. Ja. So helle Farben.
Ein durchaus beiger Film.
Ja.
Beige-blau, aber es hat
ein pastelliger Film. Ja. Ein Film in Pastelltönen. Was ich irgendwie auch mag an dem Film. Das ist so.
Ja, das habe ich ja schon gesagt in der Comicfolge. Ich glaube, das ist so rein von der Farbpalette und so ist das ein sehr leicht zu bekommiger Film.
Mhm. Ja. Ist mir übrigens danach aufgefallen, ich habe. Das mal nur gerade abzuschweifen zur letzten Folge. Für das Cover der letzten Folge Data mit der Dagobah Duck Sockenpuppe gezeichnet und hatte zwei Versionen. Einmal
die Comic-Version und die DuckTales-Version.
Ja, nicht die Comic-Version, sondern die lustige Taschenbücher-Version, beziehungsweise die alte DuckTales-Version und die neue. Die alte, da hat Dagobert nämlich das blaue Jäckchen mit dem roten Kragen und roten Gürtel an und in der neuen hat er das rote Jacke mit schwarzen schwarzen Kragen, Ärmel, Manschetten und Gürtel und Taschen und auch schwarze Gamaschen.
Die neue Serie ist ja stilistisch sowieso sehr eigen, sehr modernisiert, was hier sehr stark vorgeworfen wurde. Und unter anderem wurde ja auch das vorgeworfen, dass ja jetzt die Klamotten neu farbig sind. Aber es sind all die Leute, die traurig sind, dass plötzlich die neue Serie nicht aussieht wie eine alte Serie.
Ja, aber es stimmt ja noch nicht mal so richtig.
Eben, die alte neue, ist falsch, also nicht
die,
falsch.
Aber, nicht falsch, aber die alte, die sich ja angeblich an Karl Barks orientieren sollte, die hat sich an den lustigen Taschenbüchern orientiert. Denn da kam das meiner Meinung nach her, dass Scrooge, das Dagobert Duck, dieses furchtbar blöde blau-rote Jäckchen hatte, was ich nie mochte, diese Farbe. Die wirkte immer so harmlos. Dagegen die rote Jacke, die hatte der bei Karl Barks nämlich am Anfang sogar mit einem dunklen schwarzen Kragen und später mit einem roten Kragen.
Weißt du, warum sie das vielleicht gemacht haben? Diese roten Jacken mit schwarzen Kragen und so, das sind ja eigentlich Morgenröcke. Die trägst du halt so zu Hause. Und lustigen Taschenbüchern haben sie eventuell dann das angepasst an die Tatsache, dass er damit ausgeht.
Das war am Anfang auch, das weiß ich, als Scrooge zum ersten Mal aufgetaucht ist. Ich bleibe jetzt mal bei Scrooge. Ja. Irgendwie bin ich gerade bei dem Namen
Scrooge
angekommen.
Scrooge McDuck.
Scrooge McDuck. Trägt der zu Hause auch tatsächlich genau so einen Morgenrock? Ja. Und dann später im Comic, das ist die Geschichte auf dem Bärenberg, wo er Donald und den Neffen so eine einsame Hütte gibt und die dann da rausgruseln will und die einfach erschrecken will. Und da trägt er dann später irgendwie Anzug und Frack und weiß nicht was, nur am Anfang diesen Morgenrock. Und später in einem nächsten oder übernächsten Comic, irgendwann um den, also einen der nächsten Comics, trägt er dann, das ist das Gespenst der Duckenburg, auf der Duckenburg. Und da trägt er tatsächlich dann auch am Anfang diesen Morgenmantel und später einen sehr ähnlichen, aber leicht anderen Mantel, der eher dem entspricht, was Scrooge McDuck jetzt in der neuen Serie hat. Ja. Allerdings in dem Comic, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gemeint, noch keine Manschetten und auch keinen Zylinder. Und dieser, das ist ein Gehrock eigentlich.
Ja.
Das ist eigentlich ein klassischer Gehrock, wie so im viktorianischen Zeitalter die Herren hatten. Deswegen auch der Zylinder, das ist viktorianisch, wie der rumläuft.
Ja,
in der neuen Serie wird das sogar erklärt. Der sagt dann an irgendeiner Stelle, als ich damals in Klondike beim großen, ich kann jetzt den tollen schottischen Akzent von David Tennant nicht nachmachen, aber ich versuche so ein bisschen die knarzige Stimme nachzumachen, als ich damals in Klondike beim großen Goldrausch dabei war und Huey, Louie und Dewey, die Neffen, wie in Klondike beim großen Goldrausch, wie alt bist du eigentlich?
Und er, stimmt, die Frage war, als wir Comics gelesen haben, als Karl Barks die schon gezeichnet haben, er muss ja schon absurd alt gewesen sein.
Bei Karl Barks kannst du noch hinkommen, da dürfte der einfach nur sehr, sehr, sehr alt gewesen sein.
Für eine Ente sowieso.
Ja gut, aber wir gehen ja davon aus, wenn es keine Mutierten, keine Mutanten sind, dass das
Das sind Menschen, große Reden der Enten.
Ja, dass es Menschen darstellen soll.
Was ich erstaunlich,
aber jetzt bringen die tatsächlich eine Erklärung dafür.
Was ich erstaunlich finde, dass es da auch Menschen gibt, die sprechenden Enten, sprechende Hunde, die Hunde besitzen, die nicht sprechen. Also, und Enten im Park, die von Enten gefüttert werden.
Aber die, also darf ich spoilern?
Ja.
Oder willst du, zum einen Jungbrunnen. Zum anderen hat Dagobert Scrooge eine Zeit in irgendeiner anderen Dimension verbracht. Und zum dritten war er mit seiner Freundin, Dagobert, aber das ist auch etwas, was es aus den Comics gab,
eine
verschossene Flamme, mehrere Jahre in einem Eisblock eingefroren. Passt. Und wenn du das alles zusammenrechnest, denkst du ja, okay, der könnte durchaus so alt sein. Und dann passt auch dieses altmodische Outfit, der hat sich einfach nicht mehr anpassen können später.
Um nochmal zurückzukommen zum Stilistischen. Ich mag den neuen Zeichenstil.
Ich total, ja.
Das ist, vor allem ist das, einerseits ist sie sehr eigen durch die Formsprache und so, aber andererseits auch sehr stark an Comics angelehnt. Durch Rasterpunkte und Hintergründe sind
sehr. Und ich mag auch diesen sehr eigenen Stil. Ich mag, das ist eine Neuinterpretation, die ist nicht ganz so krass wie diese neuen Mickey Mouse Kurzfilme.
Die kenne ich nicht.
Musst du mal schauen, gibt es auf YouTube oder auf Disney Plus.
Ja.
Die sind sehr schräg, sehr, sehr witzig, aber komplett drüber eigentlich. Und sind wie der Stil von DuckTales nur nochmal zwei, dreimal auf die Spitze getrieben. Und DuckTales geht so ein bisschen, ist ein bisschen weniger übertrieben, aber das macht den Stil, finde ich, auch so gut. Der ist glaubhaft. Und die Figuren wirken alle echt dadurch. Die funktionieren einfach sehr gut für mich. Und tatsächlich, was für mich halt auch funktioniert, und da komme ich jetzt wieder zu der Uniform zurück. Was ich noch sagen wollte, bevor ich zu der rot-schwarzen Jäckchen und damit zu den rot-schwarz-weißen Star Trek-Uniformen im zweiten Kinofilm kommen will. Was die neue Serie auch macht, DuckTales, sie greift immer wieder auf nicht nur auf Karl Barks zurück, sondern auf die Karl Barks Ölgemälde. Die Karl Barks sehr spät in seinem Leben dann noch gemalt hat.
Die kenne ich, die wurden nämlich tatsächlich auch regelmäßig in der Mickey Mouse, also in der wöchentlichen Zeitschrift abgedruckt.
Genau.
Und als Cover benutzt.
Und die kommen immer wieder in der neuen Serie vor. Die werden immer wieder entweder tatsächlich als Ölgemälde oder als Motiv im Titel oder in Rückblenden und Erinnerungen. Und die sind so großartig. Und da passt das dann auch mit dem Outfit wieder ganz gut zusammen. Und da sehen die Enten, wie sie jetzt aussehen, sehen wirklich sehr, sehr, sehr stark aus wie auf den Ölgemälden.
So, und weißt du, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen viktorianisch angezogenen Enten und Sternenflottenoffizieren?
Okay.
Es wird immer wieder auf viktorianische Mode und Haarfrisuren bei Star Trek zurückgegriffen. Das ist nicht nur in den Kinofilmen, ab dem zweiten ist das ganz stark. Diese Uniformen, diese roten Uniformen, sind sehr viktorianisch. Aber auch zum Beispiel die Paradeuniformen, die schicken Uniformen bei Next Generation, die sehen aus wie direkt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg rausgezogen.
Ja, diese langen Gehröcke, stimmt.
Und die Frisur von Janeway, die sie ständig richten muss. Es gibt einen Grund, warum die Frisur nicht weiter auffällt, wenn sie ihr riesen Reifrock anhat, wenn sie Kinderfrau auf dem Holodeck spielt. Das ist viktorianische Gestaltungselemente in Mode und Frisuren sind ganz stark beim 90er-Nuller-Track zu finden. Beim Enterprise lässt das wieder ein bisschen nach.
Ja, stimmt.
Aber so der Cluster Next Generation, Deep Space Nine und Voyager hat das stark.
Aber komischerweise mag ich die rot-weiß-schwarzen Uniformen bei Star Trek nicht, gerade wegen dieser Farbkombination, obwohl mir das Rot-Schwarz zusammen mit dem Weiß von der Entenhaut bei Dagobert sehr viel besser gefällt. Bei einer Uniform hat das was sehr Militaristisches und sofort auch so ein bisschen Faschistisches.
Du meinst jetzt die Kinofilm-Uniform?
Die Kinofilm-Uniform.
Ich verstehe das, weil du recht hast. Mhm. Und die Diskussion hatten wir ja schon. Ich bin ja bis heute davon überzeugt, dass die Sternflotte halt erst ab zweiter oder dritter Aufgabenhierarchie militärisch ist. Andererseits sind die von ihren Aufgabenstellungen, zum Beispiel englischen Seestreitkräfte in der Zeit, in der viktorianischen, gar nicht so unähnlich. Die waren nämlich auch gleichzeitig diplomatisch, gleichzeitig Versorger für Kolonien.
Ja.
Also die hatten dieses ein Aufgabenfeld, was heutige Militärs nicht mehr haben, was aber der Sternflotte gar nicht so unähnlich ist.
Ja, das passt.
Ja. Und gleichzeitig ist einfach eine koloniale Seestreitkraft natürlich auch eine faschistische, weil die Grundidee der Kolonie ist faschistisch. Also nicht der Star Trek-Kolonie, da geht es ja um nicht bewohnbare Planeten bewohnbar machen, sondern die Kolonie, wie sie England betrieben hat.
Entschuldigung.
Was einfach ein Unterdrückungssystem war.
Entschuldigung, ich muss gerade mal kurz ein bisschen rascheln, weil das Papier weggesucht wird. Ja, stimmt. Ich meine, lass mich gerade noch kurz den Gedanken zu Ende bringen. Bei den Uniformen hat das was Faschistoides, was sehr Militärisches. Bei Dagobert, bei Scrooge, unterstreicht das einfach diesen edgy Charakter von ihm. Der muss ein bisschen was Niederträchtiges, Böses, Gefährliches haben. Das gehört für mich zum Scrooge dazu.
Scrooge, der Name ist doch aus der Weihnachtsgeschichte.
Ebenezer Scrooge, ja. Scrooge McDuck. Also da nicht umsonst. Der muss auch ein bisschen was Boshaftes haben. Ja. Es gibt da diese Geschichte, wo Donald und die Neffen ihm 5 Taler abbetteln wollen für einen Kinderspielplatz und er ist gerade schlecht drauf und sagt, spielen, ich habe als Kind nie gespielt, ich spiele auch heute nicht, das einzige Vergnügen, das ich mir gönne, ist diesen Hebel zu bewegen. Und legt er diesen riesigen Hebel um und die 4 verschwinden in einer einfach in der klassischen Falltür, die vor Dagoberts Schreibtisch einfach in den Boden eingelassen ist und landen butz unten auf der Straße. Und allein dieses boshafte, Leute durch die Falltüre verschwinden zu lassen, das ist etwas, da brauche ich auch irgendwie ein bisschen boshaftere Farben. Und da passen diese Rot und Schwarz. Das ist einfach eine Farbkombination, die wirkt ganz anders als diese blau-rot-freundlichen Superman-Komplementärkontraste.
Aber andererseits sind das halt Farben, die hast du nur im Privaten getragen, nicht wenn du unterwegs warst.
Ja.
Ja, aber das passt ja auch wieder zu dem so ein bisschen.
Es ist keine Uniform bei ihm. Genau. Es ist, hat nichts Militärisches. Ja. Es ist privat.
Ich habe zu Hause einen Comic, es gab ja diese Donald Duck-Bände früher, die so im Asterix-Format waren, ne?
Ja.
Waren das Karl Barks Geschichten?
Karl Barks,
das waren Karl Barks Geschichten, die großartig.
Toll.
Davon habe ich leider nur 5 oder 6, aber die habe ich geliebt. Und da habe ich halt auch die Geschichte, wie er seine erste Million gemacht hat, sondern als Kind dann schon angefangen hat.
Das könnte.
Mit Schuhputzen.
Da wäre ich mir nicht sicher, ob das nicht Don Rosa ist.
Ja, das muss ich zu Hause mal gucken.
Da musst du mal schauen, weil ich glaube, das ist eine Don Rosa-Geschichte. Ja. Das, was Sebastian erzählt hat, okay. Don Rosa, der halt das Leben von Dagobert, The Life and Times of Scrooge McDuck, erzählt hat, von Anfang an, vom ersten Schuhputzerkreuzer bis zu dem Moment, wo er dann zum ersten Mal auf Donald und die Neffen trifft.
Es basierte, sein ganzer Reichtum basiert auf Hosenträgertechnologie laut diesem Band. Hosenträger kannst du zum Beispiel dazu benutzen, um nicht nur ein paar Schuhe zu putzen gleichzeitig, sondern 6.
Aber er trägt keine Hosen.
Ja, braucht er auch nicht. Er braucht bloß die Hosenträger. Es gibt ja hosentragende Menschen in dieser Welt.
Das stimmt.
Also ist da schon drin. Ja, zurück.
Ja, zurück.
Und irgendwie
zu McCoy.
Auch finde ich das total logisch, weil die Frage, was McCoy gemacht hat, finde ich, kann man vielleicht auch darüber jetzt herausfinden, was McCoy für ein Typ ist. Und McCoy ist ein Typ, der Teil einer quasi militärischen Organisation ist und total obrigkeitsfeindlich ist gleichzeitig. Und respektlos nach oben.
Ja.
Ja. Und ganz viele Gründe immer wieder haben müsste, um das zu hassen, aber hasst es nicht. Und er geht nie weg. Er bleibt da, beschwert sich, wenn man ihn wiederholt, ist aber dann sofort da.
Ja, stimmt.
Der hat so ein ganz widersprüchliches...
Und er ist dann dabei geblieben.
Ja.
Der musste eingezogen werden,
genau.
Der war schon im Ruhestand. Es gibt da dann auch Versionen, wo er eine Privatpraxis gegründet hat und alles. Aber er ist dann sofort wieder dabei, mault rum, bleibt aber.
Weil ich glaube, der ist vollkommen außer Kontrolle, wenn man den laufen lässt.
Ja.
Das weiß der. Der braucht diesen festen Rahmen. Ich glaube tatsächlich, dass der auf Drogenpartys war und sich vielleicht selber angefangen hat, Zeug zusammen zu mixen und das zu verticken und dass der ganz schlimm wird, wenn man den einfach laufen lässt.
Ja, ich glaube, der gerät außer Kontrolle.
Genau.
Der braucht tatsächlich diesen Rahmen, gegen den er dann ankämpfen kann, gegen den er von innen rebellieren kann, aber den er als Kontrollfunktion für sich einfach benötigt.
Wenn wir jetzt quasi diese Jahre verfilmen würden, würden wir ganz schnell bei Breaking Bad rauskommen.
Mhm.
Ich glaube, so ein bisschen reduziert, also der ist nicht so ein Soziopath, der bringt keine Leute und so um, aber der baut Scheiße.
Ja.
Ja.
Ja, das ist durchaus möglich. Ja. Ich meine, ich habe mir auch überlegt, ich habe mir diesen Bart nochmal angeschaut und ich war mir nicht sicher, kann dieser Bart echt sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich DeForest Kelly in der Zeit hat wirklich so einen Rauschebart hat stehen lassen. Aber was ist, wenn der Bart angeklebt ist? Und er war vielleicht zu der Zeit einfach rekrutiertes Mitglied von Sektion 31 und er war gerade irgendwo undercover.
Stimmt, die muss es da ja auch geben.
Ja, eben.
Also wir wissen ja durch Discovery, dass das vor der 5-Jahres-Mission Sektion 31 bereits spiegelweltliche Imperatoren... Das ist ein Flugzeug.
Ja. Das müssen wir abwarten.
Ja.
Das dauert aber lang, bis der weg ist.
Ich glaube, der kreist. Das ist ein Hubschrauber, oder?
Ja. Ja, Sektion 31 hat es zu der Zeit schon gegeben.
Ja.
Das dürfte also, warum nicht? Ich meine.
Ich glaube, er würde es hassen. Aber ich glaube, sobald er erfährt, dass die Sternflotte eine Sektion 31 hatte, ist er entrüstet erstmal.
Ja, ja. Ich meine, gut, aber sie haben ja auch versucht, Bashir einzufangen.
Ja, der hat jetzt auch gehasst.
Eben. Ja. Und ich glaube, bei Enterprise in den Romanfortsetzungen wird Trip zu Sektion 31 oder zumindest zum Vorläufer von Sektion 31 rekrutiert. Und das sind alles so Leute, die eigentlich zu anständig sind dafür und gerne mal gegen die Regeln kämpfen. Ist da hinten schon wieder einer?
Ne, das ist ein Auto.
Ne, das ist was anderes. Ja. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass der da nicht glücklich geworden wäre, dass es sich aber ihn erstmal, dass es ihn sehr verleitet hat. Ja. Sowas, weil das eben nicht den offiziellen Dienstweg hat. Das hat nicht so dieses Flair von klare Kommandohierarchie und so, wo er irgendeinem Admiral gehorchen muss. Also es könnte sein Rebellentum, könnte Sektion 31 angesprochen haben. Ja. Dass dann sein Sinn für Anständigkeit da aber dann doch ganz stark dagegen sich ausgesprochen hat.
Das kann auch sein, ja. Oh, dass er ein Doppelagent ist.
Ja, aber ja. Das wird dann schwierig mit dem Rest der Geschichte in Einklang zu bringen. Obwohl, vielleicht hat er ja tatsächlich Kanzler Gowron auf dem Gewissen. Nicht Gowron, sondern in Star Trek 6.
Ja, ich weiß, welchen du meinst. Komme auch nicht auf den Namen. Aber
ich kann heute keine Flaschen ploppen lassen.
Gehen wir davon aus, dass das Sektion 31 war, die den abgeschossen haben. Aber es wäre nicht unwahrscheinlich, ne?
Ja.
Also wir wissen ja nur, dass es eine Sternflotte Klingonenverschwörung war. Und wer würde
warum sollte dann nicht Sektion 31 mit dem sterben?
Ja.
Das wäre durchaus möglich. Es gibt keine Beweise dafür, es ist reine Spinnerei. Aber
ja, sie haben
Geheimdienste.
Sie waren nicht so freundlich, schwarze Klamotten anzuhaben. Ah, ich habe ein Geräusch gemacht.
Das ist heute wieder ein Nebengeräusche-Podcast.
Ja,
wir finden wirklich zur alten Form zurück.
Ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist wieder weg.
Das kann passieren mit diesen Gedanken. Manchmal sind die so da und dann.
Ganz anders. Weißt du, wenn ich heute gesehen habe, mich sehr gefreut habe? Bei Peaky Blinders ab der dritten Staffel spielt Alexander Siddig mit.
Nein.
Ja. Er spielt einen englischen, eventuell Adeligen, aber er wirkt sehr adelig. Aber das Alexander Siddig fällt es sehr leicht, adelig zu wirken.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich will ihn immer noch als Dr. Who sehen.
Ich auch. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dann O'Brien, also Carl Meany als seinen Companion sehen möchte, aber vielleicht vor ein, zwei Folgen.
Ja, der wäre meine zweite Wahl für den Doktor. Nach wie vor.
Ist Siddig eigentlich britischer Staatsbürger? Ich glaube schon.
Möglich, auf jeden Fall.
Müssen wir mal gucken.
Ich glaube, er ist Brite, ja.
Ja, ja der Kopf geboren ist da irgendwo in einer ehemaligen Kolonie.
Dieser scheiß Wespen! Geh weg, du Vieh! Nein!
Ja. Das interessiert mich jetzt.
Geh von meinem Ohr weg! Was interessiert diese Wespe in mein Ohr? Das ist überhaupt nicht keine Wespe.
Oder? Doch.
Doch.
Oh, ich weiß es nicht.
Mann. Du weg, du blödes Tier. Hau ab. Mann. Das Blöde ist, ich werde tatsächlich nicht von Wespen gestochen, wenn ich die wegwische. Und dann ist das bislang noch nie passiert, dass die wiedergekommen sind und mich auch noch nie gestochen haben. Aber wenn ich sie nicht erwische, wahrscheinlich wäre jetzt der Vorführeffekt, in dem Moment, wo ich jetzt die Wespe erwische, wird sie mich stechen. Weil das gerade etwas sehr Dummes war, was ich gesagt habe.
Er ist ein sudanesisch-britischer Schauspieler.
Ach so, so. Ja. Jetzt wissen wir auch das.
Oh. Seine Mutter ist Engländerin und die Schwester von Malcolm McDowell.
Okay.
Das heißt, er ist der Enkel von Malcolm McDowell.
Nicht schlecht.
Ja.
So. Tja nun. Vielleicht müssen wir doch noch eine Folge über Tank Girl machen. Oder was ich mir neulich auch gedacht habe, als Weihnachtsfolge könnten wir natürlich auch über Star Trek Generations reden. Ist immerhin der einzige Weihnachtsfilm von
dem
Star Trek.
Oh Gott, das ist die übelste Szene, zumindest in diesem Film.
Der Film ist einiges.
In dem Moment ist Picard und seine Vorstellung von einer harmonischen Familie geradezu hassenswert. Meiner Meinung nach.
Widerwärtig, absolut widerlich.
Ein Mensch, der glaubt, dass Familien so Weihnachten feiern, hört auch Schlager.
Ein Mensch, der glaubt, dass Familien so Weihnachten feiern, der sollte einfach keine Familien haben.
Ja.
Und der hat auch noch nie eine gehabt.
Ja.
Der ist mit 16 von zu Hause davongelaufen, um in die Sternflotte zu gehen und hatte in der ganzen Zeit nicht eine einzige normale funktionierende Beziehung gehabt.
Ja, fast. Fast hatte er eine. Er hatte eine Art Offizierin unter sich mit der eine Zeit lang.
Ja, obwohl Picard hatte dieses Leben, auf dieses zweite Leben.
Stimmt, er hatte eine Familie.
Wie kann der, nachdem der ein ganzes Leben lang mit einer normalen Familie, also normale Familie halt, es war ja auch mit, ich weiß nicht, geschiedene Frau oder irgend sowas, aber es war eine richtige Familie, ja, die er da hatte. Und dann kommt der in Generations in den Limbo, wo er sich seiner Vorstellung einer idealen Familie stellt und dann sowas, etwas, was so nichts Reales an sich hat, sondern die viktorianische Bilderbuchvorstellung, schon wieder viktorianisch, eines Familienabklatsches.
Karl ist zutiefst viktorianisch.
Ja,
in der Literatur, in der er liest, die Musik, die er hört, sein Stehkragen, eine Uniform.
Na gut, da kann er nur gar nichts.
Dafür kann er nichts, den haben sie alle. Stimmt, aber bei ihm wirkt das anders.
Mhm.
Körperhaltung.
Apropos Uniform,
ja.
Das, was mir an mir ist an Lower Decks auch aufgefallen, warum das so gut funktioniert, das ist die Optik. Die Uniformen sehen aus wie eine leichte Weiterführung der alten Serien TNG-Uniformen.
Ich habe ja bis jetzt nur die erste Folge gesehen und ich muss sagen, ich bin bezuckert, ist übertrieben, aber ich bin dem positiv zugetan.
Ja.
Ja.
Also es tut einfach nicht weh, rein optisch. Bist du sofort drin, es ist ein sehr vertrautes Bild und es geht wirklich auf TNG zurück. Und es spielt ja kurz nach Nemesis. Also hatten sie eigentlich schon ganz andere Uniformen an und sie finden wieder zu dem Muster schwarz oben und unten, Schulter und Beine und in der Mitte die Farben. Und jetzt halt durch so einen weißen Streifen und einen Querstreifen und so verbunden. Aber es ist wirklich dieses Bild und du hast das Raumschiff wieder und alles.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese Uniform, sieht man mal von den TOS-Uniformen, die für Zeichentrickfilme auch einfach, weil das große farbige Flächen sind, super sind aus demselben Grund. Du hast eine schwarze Fläche, auf der eine Farbe drauf ist.
Ganz genau.
Ja. Das ist sehr schön zu zeichnen und vor hellgrauen Hintergründen, die ja bei Star Trek gerne mal vorkommen.
Die heben sich gut ab.
Ja.
Das ist halt leider dann auch das, was die Pastelluniformen nicht so konnten. Die haben sich nicht von irgendwas abgehoben.
Nee, vor allem war ja alles Pastell da.
Eben.
Du hast pastellgekleidete Menschen vor pastelligen Hintergründen gehabt.
Mhm.
Das hat für den Film gut funktioniert, weil die einfach gut ausgeleuchtet haben und so.
Aber als Signalwirkung hat das so gar nichts gebracht. Und Signalwirkung war ja die große Stärke von TOS.
Ja.
Das war ja, die ganze Serie war eine einzige Signalwirkung.
Weißt du, warum das so war? In den Sponsoren hing ein Farbfernseherhersteller mit
drin. Ja,
und der wollte das schön, dass das auf Farbfernsehen gut aussieht. Deswegen haben die ja auch diese Vollfarben benutzt, fast. Also für die Schalter und so.
Mhm.
Dass das schön leuchtet alles.
Ja. Toll, ja, stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das passt.
das sieht man vor allem, wenn man den allerersten Piloten, so Cage, sich anschaut. Was die tragen, ist noch viel gedeckter. Das Raumschiff ist grau.
Ja, stimmt.
Von innen.
Da ist innen keine Farbe, das stimmt.
Genau.
Und dann zur Serie hin, auf einmal ist alles farbig angestrahlt worden. Du hast überall farbige Flächen an den Wänden und an den Panels und an den Paneelen und überall.
Die Leitungssysteme. Eine rote Leitung, eine blaue Leitung, eine
gelb-rot-blau-gelbe Leitungssysteme. Ja, richtig.
Zufälligerweise
ganz auffällig.
Volltonfarben von einem Fernseherfarbensystem.
Mhm. Ja, und klar, und später fürs Kino waren solche Farben nicht unbedingt von Vorteil. Da waren dann wieder eher gedeckte Farben tatsächlich auf der großen Leinwand sehr viel angenehmer. Stell dir vor, du sitzt da im Kino und hast dann so einen Film, der dich da runterknallt. Gut, hast du jetzt später bei J.J. Abrams dann auch gehabt, die Farben, aber nicht ganz so. Also damals wäre es schlimm gewesen, glaube ich. Da hat man sich dann dafür entschieden, das Ganze etwas gedeckter zu machen. Kann man schon nachvollziehen.
Ja, aber es ging ja auch. Also konnte ein Kino damals ja viel ausdifferenzierter Farben zeigen, weil es ja direkt von der Filmrolle kam.
Ja.
Und du konntest ja auch viel, viel sorgfältiger ausleuchten, was sie gemacht haben. Also so insgesamt handwerklich, was bildgestaltet handwerklich ist der Film großartig. Er hat bloß eine dünne Story. Und man sieht bei den Effekten schon manchmal sehr arg, wie die zusammengefrickelt wurden. So Ausschnittkanten von Raumschiffen.
Ja, ja. Das ist, es heißt immer, sowas altert schlecht.
Finde ich, also persönlich in diesem speziellen Fall nicht. Da kenne ich andere Kisten.
Ja, ich finde das mit dem schlechten Altern ist halt auch immer so eine Sache. Ja. Dinge, die damals Standard oder vielleicht auch sogar Überstandard waren.
2001.
Ja, und denen dann später schlechtes Altern zu unterstellen, einfach weil der Standard sich verändert hat und der gewachsen ist, das ist wie Toy Story. Ich habe da jetzt gerade für die Kack- und Sachgeschichten einen kleinen Einspieler aufgenommen. Und da ging es mir auch tatsächlich gerade darum, um diesen Vorwurf, der ist total schlecht gealtert. Das sieht zwar auch so aus, aber der war damals absolut oberste Spitze von dem, was möglich war.
Ich habe den im Kino gesehen, das war Bauaufwand damals. Ja, es ist ja schlecht gealtert. Ich glaube, ja, Zeiten haben sich halt geändert. Und dann kann man so leicht sagen, man muss den Film im Kontext sehen, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht wollen, weil sie einfach nur einen Film gucken wollen und keinen Wissenschaftler.
Gut, manche Sachen sehen dann auch echt gruselig aus. Ja. Die Menschen natürlich oder der Hund, furchtbar. Aber man darf es halt auch nicht mit anderen Filmen aus der gleichen Zeit vergleichen, einfach weil das ein ganz anderes Medium CGI ist.
Technisches Novo.
Das musst du mit Filmen aus, kannst du mit Zeichentrickfilmen aus den 30ern vergleichen. Ja.
Ich habe letztens die Fantastischen.
Die Incredibles.
Genau, gesehen nochmal. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass das ist. Das sieht alles sehr karg aus, sehr, sehr stark reduziert. Man sieht, dass da noch nicht so viel ging wie heute.
Ja.
Aber das ist andererseits auch gar nicht schlecht. Reduzierung ist nicht zwangsläufig schlecht. Und es bleibt ein guter Film. Ja. Und ich denke schon, dass ein Film in der Hinsicht schlecht altern kann, indem es einfach. Also die Zuschauer lernen auch dazu. Und wenn da einfach im Verhältnis schlecht erzählt ist, das ist für mich mehr schlechtes Alter.
Schau, du siehst dann heute Sachen, bei denen du einfach nicht mehr ansiehst, dass sie animiert sind. Ja. Und aus der Sicht des Animators finde ich das eigentlich fast schon wieder schade.
Weil warum?
Weil ich möchte gerne, dass die Animationsleistung gewürdigt wird. Einfach, weil mir das auch wichtig ist.
Warum? Warum wird dann auch animiert? Ne?
Ja. Und aber niemand merkt, dass das animiert ist, weil da auf YouTube findet man dann Vergleiche zwischen dem ersten Toy Story und jetzt dem neuesten, zwischen dem Hund und der Katze, die man im neuesten sieht. Ich habe den neuen nicht gesehen, aber es gibt da eine Szene, wo man eine Katze sieht. Und wenn mir jetzt jemand gesagt hat, das ist real, hätte ich gesagt, ja, natürlich ist das real, was soll das sonst sein? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass diese Katze CGI am Computer entstanden ist, wenn ich nur diese Szene gesehen hätte. Aber die ist komplett am Computer entstanden und die sieht so unglaublich echt aus, das ist der Irrsinn, das ist der Hammer, sowas überhaupt zu können, ist der Wahnsinn. Das einzige Problem ist, man merkt es halt nicht, dass das CGI ist und dann finde ich, geht auch so ein bisschen Wertschätzung wieder darum verloren, weil man es so als selbstverständlich annimmt. Es steckt einfach so viel Arbeit drin, die dann nicht mehr wahrgenommen wird.
Weißt du, was ich ehrlich gesagt glaube, dass das der Grund ist, warum wir mittelfristig erleben werden, dass der gezeichnete Animationsfilm oder inzwischen am Computer gezeichnete, aber der offensichtlich gezeichnete Animationsfilm wieder zurückkommt, weil genau das Bedürfnis ist, glaube ich, nicht nur das des Animators, sondern auch das, warum schaust du dir noch einen voll animierten Film an, wenn er als solcher nicht mehr erkennbar ist?
Also ja,
der hat keine stilistische Eigenart mehr.
Als eigene Kunstform ist es nicht mehr als solche zu erkennen, wahrzunehmen. Man möchte das vielleicht aber gerade deswegen wieder so erkennen können. Das kann sein, ja.
Ich glaube, der CGI-Film wird zwar nicht verschwinden, aber der wird eine Nische darstellen und immer mehr mit dem Realfilm verschmelzen, was ja passiert gerade.
Genau, das passiert ja schon sehr lange.
Genau.
Ich kenne da die Diskussion, ab wann ein Film ein Animationsfilm ist. Das hatten wir am Animationsstammtisch mal.
Warte mal in 10 Jahren ab, dann wird diese Diskussion einem total albern vor.
Ach, die Diskussion war damals eigentlich schon sehr seltsam, weil der eine hat halt gemeint, Animationsfilm ist, sobald irgendwas darin animiert ist. Und dann,
das würde ja Star Wars mit einschließen.
Ja, natürlich, das würde alles mit einschließen. Ich bin damals über diese Logik in eine Pressevorführung von Aviator gekommen. weil der Bekannte, der den Stammtisch damals geleitet hat, der hatte einen Deal, dass der Animatoren in Trickfilme einladen durfte, ja. In Animationsfilme. Und er hat halt selber definiert, was ein Animationsfilm ist. Und dadurch habe ich mir Aviator angeschaut und saß da drin und dachte, was mache ich hier? Das ist kein Animationsfilm.
Aber die Flugzeuge
sind. Die Flugzeuge, ja. Sind alle animiert. Ja. Und das ist großartig. Das sind großartige Animationen. Aber ich hätte den Film nie als Animationsfilm eingeordnet. Anders wäre es zum Beispiel bei Ted. Das ist dieser Film mit dem lebenden Stoff-Teddy. Ja. Würde ich sofort sagen, ja, Animationsfilm. Ja, auch wenn dann nur der Bär animiert ist.
Aber der ist ja, dass er animiert ist. Und so eine Kunstfigur ist ja für den Film fundamental.
Eben.
Ja.
Oder Paddington, anderer Bär.
Ja.
Aber die Diskussion war damals und die wird auch, du sagst, in 10 Jahren wird die keiner mehr verstehen, warum darüber überhaupt diskutiert werden muss.
Die ganze Marvel, also das ganze Marvel-Cineastische Universum ist das schon so stark verschmolzen, dass es keine Unterscheidung mehr gibt.
Und da freue ich mich tatsächlich über solche Sachen wie Lower Decks, weil das einfach eine Zeichentrickserie ist.
Glaube,
und die ist auch gezeichnet, animiert.
Im Serienbereich ist es ja schon so, dass es gerade zurückkommt. Da hast du es ja auch eigentlich den Trend gehabt, dass alles mehr Richtung CGI ging. Und das wird gerade wieder weniger.
Ganz stark, ja. Das kommt ganz stark wieder zurück. Häufig ist der Stil nicht schön.
Ja.
Ich finde jetzt auch den zeichnerischen Stil von Lower Decks, der spricht mich jetzt nicht so wahnsinnig an, aber das ist so eine Mode, die geht so in Richtung ein bisschen Rick und Morty, Richtung, wie heißt das, Loops mit diesem Basketball-Coach. Die Figuren sehen alle nicht sehr dynamisch aus.
Ja.
Früher hatte eine Figur im Zeichentrick immer eine Line of Action. Die musste immer Dynamik haben.
Ja.
Du könntest immer so eine gebogene Linie in die Figur zeichnen, weil die immer dynamisch waren. Und die Figuren sind jetzt alle sehr steif und schon fast starr. Das hat eine eigene Ästhetik, die mich jetzt nicht per se sehr anspricht, aber ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, dass sie mich auch nicht mehr stört.
Ich muss mal aufs Klo, glaube ich.
Ja, geh mal für mich mit.
Ach, hast du noch einen gegessen?
Mhm.
Da habe ich was ausgelöst mit dem Lakritz. Wollte ich ja gar nicht.
Und darf sie auch mitnehmen.
Gut. Dankeschön.
Weil bei mir dürfen die nicht stehen.
Reine Ego-Aktion war das unterm Strich. Aber ich wusste nicht, ich hätte echt nicht gedacht, dass da jemand drauf reagiert. Das war ein Spruch.
Mhm.
Ja.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Wir müssen mal erweitern mit Dinge, die ihr essen wollt und könnt.
Oh, ich esse ja gerne.
Ja.
Und es ist gar nicht so schlecht, wenn ich nicht so viel davon essen darf.
Ich weiß, was du meinst.
Selbstbeschränkung. Selbstkasteiung. Bevor wir uns jetzt hier zu lange selbst kasteien, ich habe schon wieder was von der Lakritze gegessen, die ist einfach lecker. Ich glaube, wir kommen hier, sind ja auch gerade so ein bisschen am Ende angekommen.
Ja, wir sind schon weit abgeschwiffen.
Wir sind geschwoffen.
Ja. Von den Bergen an die See.
Von den Bergen an die See, so ist es. Ja, dann wir genießen hier noch ein bisschen die Sonne. Das ist spätsommerlich nett gerade, nicht heiß, ganz angenehm. Schauen uns die Leute an, die hier vorbeigehen oder packen ein.
Eine junge Frau, wo übt Skateboard fahren. Ja, das sieht nach Anfängerin aus.
Ja. Ja, aber irgendwann muss man ja mal anfangen.
Ja, natürlich. Meist fängt man von vorne an, weil anders geht's nicht.
So ist es.
Ja. Seien wir froh, dass die große Kunst des Skateboardfahrens die nächste Generation weitergegeben wird.
Wo ist denn mein Bier? Da ist der Radler. Auch weil noch Sommer ist, trinke ich heute einen Radler.
Ah, sowas hatte ich auch mal.
Ja, wir verabschieden uns von euch. Ihr wisst Bescheid. Könnt uns gerne Lakritze schicken. Ihr dürft uns auch was anderes schicken, weil, wie ihr jetzt ja gehört habt, ich darf gar nicht so viel Lakritze essen, wegen dem Blutdruck. Dafür Ture, dem tut das gut.
Ja.
Also schickt uns gerne Lakritze, die landen dann alle bei Ture. Ich glaube, Markus isst auch gar nicht so viel Lakritze, aber ihr könnt uns auch irgendwas anderes Nettes schicken, wenn ihr das wollt. Ihr müsst aber ehrlich nicht. Also,
nein, wir arbeiten auch ohne Bezahlung.
Wir arbeiten auch ohne Gegenleistung, so ist es nämlich. Was wir aber gerne
euer
bekommen.
Euer Genuss ist uns Gegenleistung genug. War das jetzt schleimig?
Und wie? Ja. Ich könnte daran abgleiten. Nein, was wir auf jeden Fall gerne bekommen, sind Kommentare und E-Mails. so ein bisschen Feedback auf Twitter, Facebook oder auf unserer Seite.
iTunes,
Rezensionen, genau. Auf www.data-sein-hals.de findet ihr unser Formular. Kommentarfunktion und Mail-Formular. Das findet ihr da.
Mensch, und, ärger dich nicht.
Genau, ja. Und ihr findet meine schönen Bilder und vor allem, das muss ich auch mal wieder sagen, meine aufwendig geschriebenen Shownotes mit ganz, ganz, ganz vielen, vielen Links. So. Ja. Und zur letzten Folge hatte ich auch geschrieben, man könne mich anschreiben, wenn man meinen alten Podcast Felos Nabelshow von mir persönlich noch bekommen will, weil es aus dem Netz genommen ist. Da darf man mich anschreiben und dann ist mir eingefallen.
Du hast den nicht mehr.
Nein, doch, ich habe den noch. Ja. Den gibt es noch online verfügbar. Ach. Nämlich auf Soundcloud. Und zwar dachte ich zwei Folgen.
Ja.
Hab das in die Shownotes geschrieben. Da stand dann unter den Links als letzter Abstand sämtliche noch frei verfügbare, online frei verfügbaren Exemplare der Nabelshow, ja. Und hatte vergessen, einen Link das zu verlinken. Ich dachte mir,
das kannst du aber noch machen eigentlich.
Das habe ich dann jetzt gemacht, ja. Das habe ich auf die Soundcloud-Folge gemacht. Also wenn man da drauf geht, kann man sich die eine Folge anhören und wenn man das mag, schreibt man mich einfach an, felo@der-sumpf.de. Und dann schicke ich euch auch wirklich gerne die restlichen Folgen zu. Das sind nicht viele, das sind dann insgesamt 8. Wenn ihr die nicht wollt, kann ich es euch auch nicht verdenken. Aber ich dachte mir, wie schön, ich habe meine Hörer verarscht.
Dafür sind sie da.
Ja. So, jo. Liebe Hörer, wir freuen uns, dass wir heute mal wieder... Wir haben keine Eichhörnchen gesehen, aber ansonsten haben wir die volle Park-Experience wieder.
Ich glaube, ich habe gerade ich höre einen Vogel.
Ja, ich auch.
Ja.
Und wir verabschieden uns damit von euch.
Jo, bis
dann.
Macht's
gut. Tschüss. So, bevor wir jetzt tatsächlich den Podcast beschließen, möchte ich noch eine kleine Werbung für einen weiteren anderen neuen Star Trek Podcast machen, den es seit einiger Zeit gibt. Wir haben uns ja im Lauf dieser Aufnahme, an welcher Stelle weiß ich nicht mehr so genau, gesagt, ja, schade, dass jetzt Tanja nicht hier ist, die wüsste das jetzt. Ein Grund, warum Tanja nicht hier ist, ist, die hat nämlich gerade jetzt ihren eigenen Podcast. Das heißt nicht, dass die uns komplett verloren gegangen ist, dass wir sie rausgeschmissen haben oder sie gegangen ist. Nein, die wird auch nochmal wiederkommen. Kann allerdings sein, dass das jetzt vereinzelter ist, denn wie gesagt, sie ist gerade sehr mit ihrem neuen Podcast beschäftigt, der Trekkipedia. Da hat sie sich mit Peter zusammen, Tanja und Peter, den Discovery-Panel-Hörern, bekannt aus der Schattenredaktion. Die beiden haben sich zusammengetan und haben einen sehr, sehr hörenswerten und wissensreichen Star Trek-Podcast getan. Ich weiß jetzt nicht, wohin ich damit wollte. Gemacht. Macht auch nicht mehr Sinn. Deutsche Sprache. Manchmal sehr schwierig für mich. Oder generell Sprache. Sprechen. Also, hört da mal rein. Trekkipedia. Es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast, sehr charmant und mit wirklich viel, viel Star Trek-Fachwissen. Die erste Folge ist gefühlsecht. Es geht um das Sein von Androiden und ich bin sehr angetan von diesem Einstieg und werde das in den Shownotes verlinken. Und da hoffe ich, dass ihr Star Trek-Fans, wenn ihr da nicht schon längst hingefunden habt, das dann auch in Zukunft zahlreich macht, denn die verdienen eine riesige Hörerschaft. Die sind einfach gut. So, und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Macht's gut, lebt lang und in Prosperität. Was heißt das? Lebt lang und unzufrieden. Was heißt denn Prosperität eigentlich? Prosper. Naja, ich werde mal drüber nachdenken.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.